fahren doch mal gnädig und fahrt nicht immer nach Venedig, nach der Riviera und der Schweiz. Kommt nach Pyrmont, der grünen Stadt am Emma-Strande. Wir liegen wirklich nicht am Rande, wir haben auch so manche Reiz. Kommt nach Pyrmont, wer hier mal war, der ist gleich jünger. Das Moor wird wie ein Jugenddünger, die Haut wird straff, das Haar ist glänzt.
Hallo liebe PyrmonterInnen, liebe ZuhörerInnen und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Bad Pyrmonter Podcast auf die Palme gebracht, Pyrmont persönlich. Heute bei mir im Studio Silke Bukowski. Hallo Silke.
Hallo Christian.
Silke, du hast damals nach der Schule noch dein Abi gemacht, bist in die Gärtnerlehre gegangen und hast dann im Anschluss die Technikerin für Garten- und Landschaftsbau abgeschlossen. Nebenbei bist du auf jeden Fall ein Familienmensch mit Pasta-Fable und
das stimmt.
Und was mich interessiert, welche Zwischenstation gab es denn? Heute bist du die stellvertretende Abteilungsleitung Kurpark hier im Staatsbad Pyrmont. Und wie bist du da hingekommen?
Ja, meine Ausbildung habe ich im schönen Nordhessen gemacht, in Hofgeismar, in der Baumschule. Da habe ich dann auch Kassel-Wilhelmshöhe kennengelernt und meine Liebe zu denkmalgeschützten Parks.
Danach, das ist Kassel-Wilhelmshöhe mal als Zwischenfrage?
Das ist ein riesig großer Park, öffentlich zugänglich mit den weltbekannten Wasserspielen. Es ist auch Weltkulturerbe mittlerweile. Da steht der Herkules unter anderem, Wahrzeichen von Kassel. Und viele Gartenkünstler haben sich da einfach verewigt. Also er hat 60 Hektar, nur einfach so, Kurpark Pyrmont hat 17 Hektar. Also ist um einiges einfach größer. Wurde auch lange mit Pferden bewirtschaftet, das fand ich auch sehr spannend. Einfach.
Und da hast du die Liebe zur...
Genau, zu dem denkmalgeschützten Gartenkunstwerk kennengelernt.
Und so ging es dann weiter direkt ins Staatsbad?
Nein, ich habe dann noch bei den Baunatthaler Werkstätten mit Behinderten gearbeitet, weil mir auch die soziale Komponente in meinem Beruf sehr wichtig ist.
Auch im Gärtnerbereich?
Im Gärtnerbereich, genau. Ja. Das war der Blumenzierpflanzenbereich und Gemüsebau. Und dann habe ich die Technikerschule gemacht und dann hatte ich eine Zwischenstation noch in Detmold und bin dann durch Zufall nach Bad Pyrmont gekommen, weil in einem Sozialprojekt eine Stelle frei war und die suchten unbedingt auch eine Frau wegen der Gleichberechtigung. Und so bin ich dann nach Bad Pyrmont gekommen und dann so ein bisschen über Umwege plötzlich beim Staatsbad gelandet.
Ah, oh, okay. Und heute, wie eben schon gesagt, bist du die stellvertretende Abteilungsleitung vom Kurpark hier in Bad Pyrmont. Ja, haben wir dich schon ein bisschen kennengelernt und damit machen wir auch schon weiter mit unseren Kaffee- oder Tee-Fragen. Kennst du das Format?
Nein.
Ich stelle dir eine Frage wie zum Beispiel Kaffee oder Tee und du darfst dann eins von beiden aussuchen.
Okay.
Und zwar Distel oder Löwenzahn?
Löwenzahn.
Friedrichs- oder Wolfgangquelle?
Friedrichsquelle.
Moor oder Sohle?
Oh, das ist beides gut. Da würde ich mich aber trotzdem für Moor entscheiden.
Okay. Palme oder Tanne?
Palme.
Palme, das war eindeutig. Pyrmonter Forst oder Emmerwiesen?
Pyrmonter Forst.
Sauna oder Whirlpool?
Sauna.
Spelunken oder Schellenturm?
Oh, Schellenturm.
Was ist dein Lieblingsort hier in Bad Pyrmont?
Ganz patriotisch, der Saunagarten.
Der Saunagarten.
Das ist schon sehr schön, fast so schön wie bei mir zu Hause. Nein, da ist es aber lustig. Da kann man, oder es ist einfach entspannend. Man kann nette Leute treffen, man tut was für die Gesundheit Gutes. Auf dem Weg dahin kann man durch den Iwilper gehen. Da gibt es vielfältige Möglichkeiten.
Ja, dein Lieblingsort hier in Bad Pyrmont, der Saunagarten der Hufeland-Therme. Ja, und du hast gerade den Namen Iwilper schon einmal angesprochen. Und das ist auch eins von den beiden Hauptthemen hier im Pyrmonter Podcast. Nämlich Iwilper. Und da einfach mal die Frage von mir, was ist Iwilper überhaupt?
Also Iwilper heißt ausgesprochen essbarer Wildpflanzenpark. Ganz wichtig, es geht nicht ausschließlich um Kräuter oder Wiesengräser, sondern auch um Büsche, Bäume und Sträucher, die man essen kann. Und vielfältige Teile davon einfach essen kann. Das ist ein 3 Kilometer langer Rundweg mit 13 Stationen. Die 14. wird jetzt noch im Kurpark gerade errichtet. Dort lernt man verschiedene Pflanzen kennen. Es gibt Schautafeln, auf denen einige Dinge beschrieben sind. Oder man kann halt mit mir oder Ute Mühlbauer oder Steffi Malzahn eine Führung machen. Da wird dann nochmal speziell auch auf die Verarbeitung eingegangen. Sinn und Zweck eines eWilpa ist es, alle Menschen, unabhängig ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe, ihrer Interessen, es zu ermöglichen, Pflanzen zu sammeln. Es ist also öffentlich, frei zugänglich. Es geht darum, die Natur einfach mehr wieder in den Fokus der Menschen zu rücken. Das sind ja ehrliche Lebensmittel. Die haben ja viel mehr Mineralien, Vitamine als das, was wir als unser Kulturgemüse bezeichnen. Sind also viel gesünder.
Kulturgemüse das, ist dann das, was im Supermarkt zu finden ist.
Genau.
Okay.
Möhre, Apfel und so weiter. Und wir haben keine Transportwege und keine Verpackung. Also mehr geht ja schon fast gar nicht.
Ja, stimmt.
Und, unsere Großmütter und Großväter, die wussten schon ganz gut, was damit anzufangen. Und wenn man jetzt ältere Teilnehmer hat bei so einer Führung, die können unglaublich viel erzählen, was sie früher gerade so nach dem Krieg alles gegessen haben und wie sie sich da beholfen haben.
Was war denn da so das Interessanteste, was du von denen mal gehört hast?
Eichelkaffee, dass sie also Eicheln gesammelt haben, die dann verarbeitet haben, geröstet, gemahlen und daraus Kaffeeersatz. Den Muckefuck kennen wir noch, aber das ist ja die Wegweise, die Zichorie. Das war schon mal ganz schön.
Den Begriff Muckefuck habe ich vor allem aus dem Osten bisher.
Ja, sag ich mal, in den östlichen oder in den alten Bundesländern ist auch dieses Wissen noch verbreiteter. Also die haben, sag ich mal, was Pilze angeht, ein unglaubliches Wissen. Und da kriegt man auch, sag ich mal, so aus meiner Generation, so um die 50 rum, auch noch viele Informationen. Die wissen das auch alles noch.
Hast du diesen Eichelkaffee mal selber probiert oder nachgemacht?
Nein, das habe ich noch nicht probiert. Was ich gemacht habe, ist, ich habe Schlehen eingelegt wie Oliven. Das war eine interessante Erfahrung.
Schlehen sind auch so ähnlich wie Oliven oder wie?
Nee, Schlehen sind eigentlich, da ist eher das Vitamin C wichtig, die Anthocyane, die eben die freien Radikale im Körper einfangen. Sieht aber so ein bisschen aus wie eine schwarze Olive, ist halt nur kleiner. Kern ist ähnlich groß, aber das kann man so trotzdem probieren.
Und der wächst auch hier im Kurpark?
Schlehen haben wir im Kurpark nicht direkt, das ist ein schönes Wildgehölz. Wächst fast an jedem Waldrand.
Ja, okay, sehr interessant.
Was die meisten kennen, ist wahrscheinlich der Schlehenlikör. Dass man das, dass man einen Aufgesetzten davon macht mit Kandisschlehe und dann eben Korn oder Wodka drüber und das dann stehen lässt. Das
okay,
ist bei den meisten bekannt.
Ich würde sagen, das klingt also, als wenn es bekannter wäre.
Ja.
Ja, wo wir auch gerade beim Essen sind, hast du so ein Lieblingsrezept, was man mit eWilpa Pflanzen oder Nahrungsmitteln zubereiten kann?
Also ich versuche möglichst sowas wie Spinat grundsätzlich über Löwenzahn, Melde oder Giersch zu ersetzen. Kräuterquark gehe ich einfach einmal durch meinen Garten und gucke, was denn da so ist. Das kann man mit Schafgarbe, Giersch, Löwenzahn, all diesen Dingen ganz schnell einfach bereichern. Man muss gar nicht ein Kräuterbeet oder sowas haben. Es tun auch, sage ich mal, die vermeintlichen Unkräuter, die man im Rasen hat.
Die Unkräuter, ja, so kenne ich das auch.
Genau, es ist Unkraut, dieses Wort gibt es ja an sich nicht mehr. Das sind ja Beikräuter oder Wildkräuter. Oder Kulturpflanzenbegleitgrün, ist auch ein schönes Wort.
Kulturpflanzenbegleitgrün, ja, sehr interessantes Wort. Und da zählt auch bestimmt auch der Löwenzahn drunter. Eben bei den Kaffee- oder Tee-Fragen hast du nämlich bei der Frage Distel oder Löwenzahn sehr, sehr schnell gesagt Löwenzahn. Warum?
Weil der so vielfältig ist und weil der auch so stark ist. Ich habe immer noch dieses Bild vor Augen, wie er so eine Asphaltdecke durchbricht. Ne? Wie es auch bei der Kindersendung Löwenzahn ja vorne im Trailer drin ist. Der hat einfach unglaublich viel Kraft und das auch schon im zeitigen Frühjahr. Man kann alles davon verwenden. Man kann die Blätter essen als Salat, ist im Prinzip nichts anderes als Rucola, hat ein bisschen mehr Bitterstoffe, da muss man sich halt dran gewöhnen.
Auch gut für Smoothies, glaube ich, ne?
Genau, für Smoothies grundsätzlich kann man da alles reinschmeißen, würde ich sagen. Man kann die Blüten als Knospen einlegen, ähnlich wie Kapern, mit einer Essigmischung. Man kann aus den Blüten einen Löwenzahnsirup machen oder Löwenzahnblütenhonig. Die Stängel kann man verwenden, um eine Frühjahrskur zu machen, dass ich anfange mit einem, am ersten Tag einen Stängel, dann zwei Stängel, dann drei Stängel, bis ich so sechs habe und dann wieder rückwärts das reduzieren. Es wirkt reinigend, körperreinigend, ein bisschen entwässernd, hat auch sehr viel Vitamin C und die Löwenzahnwurzel kann man dann auch als Gemüse zubereiten.
Sehr interessant. Also, ich dachte immer früher, mir wurde als Kind immer gesagt, dieser weiße Saft, der da in dem Löwenzahnstängel drin ist, der ist hochgiftig, den darf man am besten noch nicht mal anfassen.
Nein, das ist nicht so. Das Einzige, was es ist, er macht Flecken auf der Kleidung, die nicht gut rausgehen.
Ja gut, das ist jetzt das geringste Übel.
Genau, aber ansonsten ist das eine hundertprozentig verwendbare Pflanze.
Ich habe tatsächlich auch gerade diese Melodie, Löwenzahn. Ja, sehr gut. Und du hast eben schon mal was von der 14. Station erzählt im Evilpa oder bei dem Evilpa-Pfad. Was ist denn da geplant?
Also Station 14 wird der Eingang oben am Minigolf sein. Da sind dann auch wieder zwei Schautafeln, die auf die essbaren Pflanzen hinweisen, die wir im Kurpark verstreut haben. Also wir haben dort auch Kornelkirschen, verschiedene Nüsse, wir haben Esskastanien, wir haben Aronien. Aber die sind halt nicht an einem Punkt im Kurpark, sondern es gibt dann auch nochmal so einen kleinen Weg, den man durch den Kurpark nehmen kann, um das dann auch zu erleben.
Mhm. Was war damals die Motivation, Evilpa hier nach Bad Pyrmont zu holen?
Das haben wir eigentlich der Ute Mühlbauer zu verdanken. Die hat einfach, um diese Ernährungsberaterin, um ihr Spektrum zu erweitern, bei dem Markus Strauß eine Fortbildung gemacht.
Mhm. Markus Strauß, wer?
Das ist der Initiator des Evilpas. Das ist seine Idee im Prinzip, sein Baby. Der hat sich auf die Fahnen geschrieben, genauso viel Evilpas in Deutschland zu initiieren, wie es Aldi-Filialen gibt.
Okay.
Also das sind denn über 4.000.
Also Evilpa ist nicht nur in Bad Pyrmont, sondern das ist...
wir sind jetzt der zweite und der erste in einem Kurort.
Ja.
Und der erste ist in... war das Waldeck quasi? Waldeck in Franken, so rum.
Ja.
Und es gibt einen in Mönchengladbach. Und ich habe jetzt mit jemandem aus Hombressen gesprochen. Der war früher bei mir Zivi in der Nähe von Hofgeismar. Der hat da Interesse dran, dass im Rahmen Unser Dorf soll schöner werden, so etwas zu tun. Jetzt hatte ich aus Bad Arolsen, die ja auch zu Bad Pyrmont eine Verbindung haben, die Familie von Naturius da, die sich dafür interessieren. Und es gibt vielzählige Krankenhäuser, Firmen, die sich dafür interessieren, weil das auch, ich weiß nicht, wie das jetzt genau heißt, man muss, wenn man Fläche versiegelt, dann ja irgendetwas anderes wieder entsiegeln oder bepflanzen.
Eine Ausgleichsfläche.
Genau.
Ja.
Das gibt Punkte für die Ausgleichsfläche.
Ah, okay.
Ja.
Ja, ich würde sagen, das sind die schönsten Punkte, wenn man dann so einen Evilpa fährt.
Ganz
also wirklich
genau.
Was schafft für die Menschen hier. Entsteht aus deiner Sicht ein Umdenken?
Das glaube ich schon. Viele Menschen besinnen sich jetzt wieder etwas zurück, entschleunigen sich. Man hört jetzt ja auch sehr viel mehr über Vergiftung in Lebensmitteln, Schadstoffbelastung, was überhaupt ungesund ist, weniger Fleischkonsum fürs Klima.
Die ganzen Lebensmittelskandale. Genau.
Und da findet schon ein Umdenken statt. Corona hat da auch ein bisschen was zu beigetragen, dadurch, dass eben viele Menschen zu Hause waren und nicht mehr viel Ablenkung hatten, haben sie sich so ein bisschen auf sich selbst besonnen. Und was kann ich denn überhaupt machen in dieser Zeit? Ich kann rausgehen in die Natur. Ja, und was mache ich denn da? Ja, dann gucke ich mal, was blüht denn da, was wächst das da, wie kann ich das verarbeiten?
Ich muss meiner Schande gestehen, dass erstmal den Evilpa-Pfad komplett abgelaufen bin ich auch in der Corona-Zeit, denn vorher hat man den stressigen Alltag, da hat man ganz viele Termine, ist dann irgendwann auch froh, wenn man zu Hause ist. Und da habe ich dann tatsächlich das erste Mal gesagt, so, jetzt gehst du dir mal ganz bewusst ab, liest dir auch mal die Schilder durch. Und ich war erstaunt, was man alles essen kann. Denn dieses Vorurteil ist bei mir auch ganz tief verankert, immer noch sehr verankert, aber schon deutlich gelockert, dass man aus der Wildnis bloß nichts essen soll. Das ist nicht geprüft, nicht zertifiziert, das ist nicht in Plastik eingepackt. Also ganz überspitzt dargestellt ist das ja das Denken von vielen. Und ich sag mal, wenn die Moorrübe nicht wie aus dem Bilderbuch aussieht, dann wird sie ja auch aussortiert. Und da gibt es ja heute auch schon ganz viele zusätzliche Vereine wie Lebensmittelretter und Co. Das ist ja Wahnsinn. Und ja, finde ich sehr interessant, also dass man da eben jetzt auch aus der eigenen Natur vor der Haustür beim Evilpa-Rundgang sein Mittagessen aussuchen kann oder zumindest interessante Zutaten.
Genau. Dazu. Man kann ja mit Kleinigkeiten anfangen. Dass man einfach so ein bisschen Salatdekoration mit Gänseblümchen, mit Malvenblüten oder Ringelblumenblüten macht. Es gibt aber auch so viele Dinge, die einfach falsch sind. Vogelbeeren soll man nicht essen, die sind giftig, hat man mir als Kind ja auch erzählt. Es stimmt nicht so. Da ist Paraschorbinsäure drin und wenn ich die aber koche, zerfällt die und ich kann es wunderbar genießen.
Hm? Mhm. Ja, das sind dann diese Tricks. Die stehen ja auch auf den Tafeln drauf,
genau.
Meine ich, ne?
Ja.
Ja, genau. Also, liebe ZuhörerInnen, einmal den Evilberpfad abgehen und dann vor allem auch die Tafeln durchlesen. Da stehen die ganzen Tipps, die wir jetzt auch zum Teil schon von Silke gehört haben, noch einmal mit drauf. Ja, wir kommen noch zum letzten Thema rund um Evilpa. Und zwar habe ich gehört, dass hier ein Ausbildungsort entstehen soll für Evilpa.
Ja, das haben wir schon geplant. Corona ist uns da auch ein bisschen in die Quere gekommen. Da müssen wir jetzt mal schauen, ob wir dann hier wirklich Standort werden können für die Ausbildung zur Fachberaterin für essbare Wildpflanzen. Ideen haben wir da schon
dazu
und man muss dann einfach gucken, ob das hier jetzt einfach noch so passt, ob wir Unterrichtsräume haben. Wir brauchen da dann auch vielleicht ein bisschen eine Küche dazu und so weiter.
Kommt nach Blumen, wir werden müde Knochen munter und auch der Blutdruck fährt hinunter. Vergessen ist das Magenweh. Kommt nach Blumen. Vergesst doch eure Alltagssorgen, hier freut man sich an jedem Morgen, auf Frühsport und Holundertee. Kommt nach Blumenwald, das Bad ist nichts für Wasserscheue, hier kannst du trinken ohne Reue, täglich 4 Liter sind nicht viel.
Ja, nach diesem spannenden Thema rund um Evilpa kommen wir nun zur Generationsfrage. Und zwar das Alter direkt fragen, das macht man ja so nicht. Und deswegen wollen wir das mit einer Frage herausfinden. Und zwar, welche technische Neuerung gab es bei dir in deiner Jugend? Bei mir war es beispielsweise der MP3-Player. Plötzlich konnte man Musik wie mystisch mit dem Computer auf einen Stick draufziehen und einfach mit der Play-Taste abspielen, ohne dass man vorher eine Disc oder sogar noch eine Kassette einlegen musste und konnte sie überall mit hinnehmen. Das war so bei mir typisch. Was war es denn bei dir?
Ich würde mal sagen, das schnurlose Telefon, dass man nicht immer im Flur stehen musste und die Eltern zuhören konnten. Man konnte das schnurlose Telefon mit ins Zimmer nehmen, das würde ich denken. Ansonsten, der Discman war interessant. Ich könnte das eher an so lustigen Fernsehsendungen wie der Schwarzwaldklinik festmachen. Oder die privaten Fernsehsender kamen so, als ich so schon Auto fahren durfte.
Ja, kommen wir nun zum zweiten großen Themenkomplex hier im Bad Pyrmonter Podcast. Und zwar geht es rund um den Kurpark. Und vielleicht haben wir auch ein paar ZuhörerInnen, die noch gar nicht hier in Bad Pyrmont waren und bald den Aufenthalt hier haben und hören sich den Podcast gerade an. Von daher einfach mal die Frage, was ist denn der Bad Pyrmonter Kurpark und was macht ihn aus?
Gut, grundsätzlich ist der Kurpark erstmal eine Grünanlage. Mhm. Aber da muss man viel früher anfangen, nämlich so um 1668 wurde nämlich die Hauptallee mit Linden aufgepflanzt und es war die, wir sagen immer so, die erste Fußgängerzone Deutschlands, weil dort durfte weder mit Kutschen gefahren werden noch geritten werden. Dort wurde Wasser getrunken und man promenierte und man zeigte sich. In der Mitte eben der Adel und außen halt das Bürgertum. Und so fing das eigentlich an in Bad Pyrmont, dass man sich eine Grünanlage geschaffen hat, die zum Müßiggang einladen sollte, zum Wassertrinken, für Begegnungen, für Konzerte, Veranstaltungen. Und mit der Zeit ist der Kurpark halt gewachsen. In den heutigen Abmessungen hat er 17 Hektar, die intensiv gepflegt werden und er besteht aus vielen Teilbereichen. So mit das Spektakulärste ist wahrscheinlich der Palmgarten, der halt eben von ungefähr Mitte Mai bis Mitte Oktober dadurch brilliert, dass dort 400 Kübelpflanzen aufgestellt sind.
400?
Ja.
Wahnsinn.
Von vielfältiger Art, aus dem tropischen, subtropischen Bereich, Palmen, Agapanthus und unterstützt wird das Ganze natürlich noch mit Wechselflor. Wir haben ungefähr 5000 Quadratmeter Wechselflorfläche. Die Springbrunnenallee ist eins der längst bepflanzten Beete in Deutschland.
Wechselflor heißt?
Sommerblumen. Also Frühjahrs- oder Sommerblumen. Es wechselt ja zweimal im Jahr die Bepflanzung.
Ja.
Die Springbrunnenallee ist die längste, also eins der längsten Beete in Deutschland mit 248 Metern und pro Bepflanzung verbrauchen wir ungefähr 35.000 Pflanzen. Das wird dann mit 7 Gärtnern gepflanzt.
Also nur mal vom Verständnis, wir reden gerade nicht vom gesamten Kurpark, wir reden gerade nur von der Springbrunnenallee.
Genau, nur von einem Beet.
Wahnsinn.
Es gibt immer zum Frühjahr eine Frühjahrsbepflanzung, so zu Ostern. Das ist Tulpe, Narzisse, Hyazinthe, Hornveilchen, Stiefmütterchen, je nachdem. Und zum Sommer gibt es dann mit Eisbegonien, Tagetes, Kanner, Spinnenblumen, also alles, was das Herz denn so begehrt, außer in diesem Jahr, aber da komme ich gleich nochmal drauf. Man muss einfach sagen, die letzten Jahrzehnte hat jedes Jahr das Muster gewechselt und jedes Jahr die Farbe. Das ist, glaube ich, auch einzigartig in Deutschland. In anderen Parks wird immer dasselbe Muster gepflanzt.
Ihr habt da auch so Software im Hintergrund, wo ihr das vorher alles schon projiziert, genau. Habe ich mal gesehen. Ne?
Ja, das macht dann der Herr Mäkler am Computer und dann suchen wir Ideen. Das kann manchmal ein Tapetenmuster sein, was wir als Inspiration nehmen. Oder wir machen ja auch zusammen Ausflüge.
Ein Tapetenmuster? Ah, interessant.
Ja. Wir machen ja auch Ausflüge zusammen, dass wir dann in anderen Parks mal gucken. Manche Sachen sind auch, sage ich mal, Modetrends unterworfen. Das ist einfach die Farbigkeit. Da gucken wir immer, was ist auch so gerade en vogue. Ne? Mhm. dieses Jahr haben wir eine ganz eine Neuerung gemacht. Und zwar haben wir Wildblumenwiesen ausgesät. Insgesamt 8 verschiedene Sorten, die von der Farbigkeit und der Höhe variieren. Und haben dann zum Beispiel im Palmgarten in wunderbaren Orange- und Rottönen eine Wildblumenmischung, die eben gut ist für die Insekten.
Ich muss sagen, das hat mich am Anfang recht irritiert. Man ist am Anfang durch den Kurpark gegangen, wo die gerade gepflanzt worden ist, beziehungsweise wo die ersten Sprossen oder Sprießlinge schon rausgekommen sind. Und der erste Gedanke war, was ist das denn?
Genau, man musste am Anfang ein wenig toleranter sein. Die ersten 6 bis 8 Wochen war es eben einfach auflaufende Samen, die eben grün sind und wo man dann denkt, was passiert denn hier? Gar nicht so dieses klassische, traditionelle. Wir haben alles eingefasst mit einem Tagetesband, um gleich ein bisschen Blüte zu haben und auch um darauf hinzuweisen, okay, hier innen drin passiert jetzt was.
Das gehört ja auch, glaube ich, alles zu so einem großen Projekt, also auch mal die ganze Pflege und
genau, ja, wir haben unser Pflegekonzept einfach stricken wir um, dass wir einfach naturnah gärtnern, dass wir auf die Insekten Rücksicht nehmen, auf Kleinstlebewesen. Seit über 10 Jahren werden schon keine Spritzmittel mehr benutzt. Wir benutzen nur organische Dünger, keinen Torf. Also
dieser Was ist denn an Torf so schlimm? Das ist eigentlich ein Naturprodukt, oder?
Ja, aber Torfmoore sollte man so lassen, weil sie das CO2 da binden.
Ah, okay. Ja, bei der Pflege im Kurpark ist ja auch eine ganz große Herausforderung. Der Kurpark ist ja ein Ort der Ruhe, der Entspannung für die Leute hier. Hier geht man hin, um ein bisschen zu wandern, um sich selber zu finden, um wirklich runterzukommen, den Stress vom Alltag dort zu lassen. Und auf der anderen Seite muss so ein Park ja auch gepflegt werden. Jeder kennt es aus dem eigenen Garten. Das Rasenmähen, den Benzinrasenmäher, der ist unheimlich laut. Die Heckenschere hört man über Kilometer. Wie kriegt man diese Diskrepanz, wie kriegt man das hin?
Also speziell beim Rasenmähen setzen wir halt Mähroboter ein, um die Lärmemission einfach runterzufahren. Das auch mit gutem Erfolg. Der läuft halt hauptsächlich im Kurhaus Vorplatz, haben wir mehrere mehr. Oder auch an Hängen, die etwas unwegsam sind, wo es für den Mitarbeiter sehr schwierig wäre, da mit dem Handrasenmäher zu mähen. Da setzen wir auch Mähroboter ein. Dann schwenken wir um auf Akkugeräte, die einfach vom Lärm her leiser sind.
Ja.
Wir machen traditionell noch sehr viel auch mit Handarbeit, das muss man auch sagen, dass wir halt die Wege eben hacken oder schrappen, dass wir mit einem Infrarotgerät aufkeimende Gräser auf den Wegen einfach abbrennen, diese Dinge. Unsere Arbeitszeit ist auch so gestaltet, dass wir eben frühmorgens um 6 schon anfangen können, um dann einfach auch zu gucken, dass wir dann im Park arbeiten, wenn wir die Gäste nicht stören.
Ja. Ja, Silke, jetzt zu der Frage, ich bin als Tourist hier in Bad Pyrmont. Was empfiehlst du mir?
Na gut, also mit meinen Gästen gehe ich einfach immer in den Kurpark, weil das meine Leidenschaft ist. Da möchte ich gerne mit denen die Palmen zeigen oder die Wechselflorflächen. Das ist einfach sehr schön. Ansonsten das Phänomen der Dunsthöhle ist auch sehr interessant.
Was ist denn die Dunsthöhle?
Das ist ein Naturphänomen, wo natürliches CO2 aus dem Boden austritt und man kann so verschiedene physikalische Versuche dort erleben.
Ah, okay, ich glaube, da habe ich mal irgendein Foto mit so Seifenblasen gesehen.
Ganz,
ne?
Genau.
Ah, okay.
Ganz genau. Und das ist einfach auch immer ganz nett, weil das meistens so ältere Herrschaften dann erzählen und die so ein bisschen mit Lebenserfahrung, vielen Anekdoten einfach dieses Event dann noch ausschmücken.
Mhm.
Gut, ja, ausklingen lassen immer mit schöner Gastronomie, entweder unter Palmen im Kurpark oder wenn man dann, sage ich mal, noch ein bisschen weiter hoch in den Wald hochgeht. Die Bombergallee ist natürlich auch ein Naturerlebnis. Das sind ja noch die Originalbäume von so 1880 ungefähr. Das ist ja im Sommer ein wunderbarer, kühler Ort zum Spazierengehen.
1880, so
ja.
Alt. Wahnsinn,
mhm. Ja. Das ist halt ein Naturdenkmal auch und das preise ich denn meinen Gästen immer gerne an,
ja.
Wie schön es doch in Bad Pyrmont ist.
Bad Pyrmont erleben.
Ja, wer ein bisschen sportlich oder gesundheitlich noch begeistert ist, der geht dann noch mit mir in die Therme. Das ist auch immer sehr schön, dass man ein bisschen noch saunieren kann oder einfach schwimmen kann. Und selbst da kann man ja mittlerweile auch unter Palmen liegen.
So sieht's aus. Ja, wunderbare Schlussworte, denn wir sind nun am Ende des Bad Pyrmonter Podcasts auf die Palme gebracht, Pyrmont persönlich angekommen. Ich bedanke mich bei dir, Silke.
Sehr gerne, Christian.
Und freue mich schon auf den nächsten Podcast. Tschüss zusammen.
Tschüss.
Kommt nach Pyrmont, gibt es an Bundeltag du Enten, triffst du vielleicht einen Prominenten, der kurz hier ganz inkognito. Kommt nach Pyrmont, nicht nur schöne Landschaft, hier machst du sicher schnell Bekanntschaft mit Damen von Hochstadtniveau. Kommt nach Pyrmont, ihr kommt so nicht zum WhatsApp-Schreiben, weil wir dir hier die Zeit vertreiben mit Fango, Tango und noch mehr.